Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen hier mit Lenkerinnen und Lenkern, Macherinnen und Machern und Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. In diesem Podcast und in diesem Raum bringen wir jedes Jahr Tradition und Innovation zusammen. Und genau das tun wir auch in der heutigen ersten Folge des neuen Jahres 2024. Wir haben eine besondere Folge heute. Zum einen haben wir drei spannende Gäste aus den bisherigen Folgen erneut eingeladen und wir stellen ihnen jeweils drei Fragen, in denen wir zurückblicken auf die Ereignisse des letzten Jahres 2023 und gemeinsam einen Ausblick auf das Jahr 2024 wagen. Zum anderen wird dieser Podcast heute unterstützt durch unseren Partner Asana, eine Work-Management-Plattform, die Teams dabei hilft, ihre tägliche Arbeit effizienter zu gestalten und Ergebnisse zu maximieren. Auch wir im Maschinenraum-Ökosystem arbeiten hauptsächlich mit Asana und sind begeistert, wie sehr es unsere tägliche Arbeit vereinfacht, indem es Klarheit schafft, wir Verantwortlichkeiten definieren können und Zeit und E-Mails eingespart werden. Aber nun zu unseren heutigen Gästen. Herzlich willkommen an Frank Stürnberg von Phoenix Contact, Mari Langer von EOS und Angelique Renkhoff-Mücke von Varema. Wie ihr wisst, beginnen wir normalerweise unsere Gespräche immer an der Maschinenraum-Espresso-Bar. Dieses Mal bleiben wir das ganze Gespräch an der Espresso-Bar. Also, lehnt euch zurück, macht euch vielleicht einen Kaffee und seid gespannt auf die folgenden Unterhaltungen. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Gast, auf die nächste Unternehmerin bei uns hier im Gespräch. Unser Gast war einer der ersten Gäste in unserem Podcast. Das war die Folge 6 im April 2021. Die Rede ist von Mari Langer, CEO von EOS. Ihr erinnert euch, EOS ist einer der Pioniere im Bereich der additiven Fertigung mit verschiedenen Lösungen rund um den industriellen 3D-Druck. Mit Mari haben wir über viele Themen damals gesprochen, unter anderem auch über das Thema Generationswechsel, wie EOS das Thema Generationswechsel intern angeht, in Zusammenarbeit mit ihrem Vater, dem Gründer des Unternehmens. Wir haben auch über Themen wie Leadership und Führungskultur gesprochen, die durch so einen Generationswechsel auch viele Chancen für das Familienunternehmen ermöglichen. Ich bin gespannt, was sich seitdem bei EOS getan hat, wie Mari auf den Generationswechsel zurückschaut, auf das letzte Jahr und wie ihr Ausblick auf dieses Jahr ist.
Ja, ganz herzlich willkommen, Mari, im Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, mal wieder dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Mari, Tobias hat es ja gerade in der Einleitung schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben ja mit dir im ersten Gespräch sehr stark über diesen Generationswechsel gesprochen und wie du sozusagen jetzt im Unternehmen ankommst. Und uns würde jetzt doch nochmal interessieren, wie ist es denn gelaufen bis jetzt? Also bist du richtig fest im Sattel jetzt?
Ja, also ich würde schon sagen, dass insgesamt haben wir unseren Nachfolgeprozess vor über 5 Jahren begonnen. Und natürlich sind wir bei sehr, sehr vielen Themen vorangekommen. Und es gibt auch mittlerweile sehr viele Dinge, die nicht mehr über den Tisch meines Vaters oder meiner Familie wandern. Und insofern würde ich schon sagen, dass ich wirklich im operativen, aber auch strategischer Gestaltung des Unternehmens EOS wirklich gut im Sattel sitze. Natürlich gibt es immer auch noch Eigentümerentscheidungen. Und da werden wir jetzt auch die wesentlichen nächsten Schritte setzen, um hier auch den nächsten Schritt der Nachfolge auch gut zu gestalten. Und da freue ich mich schon drauf. Da war jetzt auch die letzten 5 Jahre für mich eine gute Übungswiese, hier auch schon gute Signale und Impulse zu setzen.
Mari, als wir das letzte Mal mit dir gesprochen haben, war das Jahr 2021. Seitdem ist eine Menge passiert, sicherlich bei euch im Unternehmen, aber auch im größeren Kontext, auch in der Politik. Wenn du auf das letzte Jahr zurückblickst, also das Jahr 2023, wie schätzt du so die aktuelle Situation Deutschlands ein, die aktuelle Wirtschaftslage?
Also ich muss sagen, dass ich schon glaube, dass wir alle ein sehr, sehr anstrengendes Jahr hinter uns haben, aber auch noch ein anstrengendes nächstes Jahr vor uns haben werden. Also ich sehe auf jeden Fall ein sehr vorsichtiges Budgetmanagement, verzögertes Kaufverhalten. Wir sind jetzt natürlich auch in einer sehr innovativen Technologie, Deswegen spüren wir das sicherlich auch nochmal stärker. Trotzdem darf man auch nicht vergessen, dass super profitable Unternehmen wirklich kompetente Leute abgebaut haben letztes Jahr. Also dadurch ist aus meiner Sicht ist wirklich Zeit für konservative Business-Entscheidungen und wirklich ein Fokus auf das Wesentliche. Das haben wir auch sehr, sehr stark getrieben. Zwar schon immer, seitdem ich jetzt wirklich Verantwortung übernommen habe, aber gerade das letzte Jahr und auch jetzt nochmal mit Blick auf nächstes Jahr sehr, sehr stark. Und dadurch würde ich schon sagen, dass es einfach eine wahnsinnige Verunsicherung gibt in der Welt. Ich meine, wir haben gerade zwei Kriege. Wir haben dadurch natürlich auch starke wirtschaftliche Effekte, wahnsinnig viel Unruhe in der Welt. Spüren auch, glaube ich, alle nochmal so ein bisschen Post-Covid und was das eigentlich alles auch so mit uns gemacht hat. Und das bedeutet für mich aktuell auch wirklich Ruhe und Zuversicht in die eigene Belegschaft auch zu bringen, was unter diesen wahnsinnigen Rahmenbedingungen, die wir hier haben, wirtschaftlich, nicht bei EOS, aber jetzt allgemein, global, nicht immer leicht ist aus meiner Sicht, aber wahnsinnig wichtig ist, hier eine Zuversicht und guten Fokus nach vorne zu kreieren, der den Leuten auch irgendwie eine Ruhe geben kann in all dem Chaos, das wir so erleben.
Jetzt hast du ja gerade, Chaos hast du es genannt und du hast auch beschrieben, wie diese äußeren Faktoren auch auf das einwirken, was im Land passiert. Es hat ja in dem vergangenen Jahr auch eine starke Kritik an der Bundesregierung gegeben, in vielen Punkten, auch zum Beispiel was Innovationspolitik angeht, die ja nun dein Unternehmen auch ganz konkret betrifft zum Teil. Wir wollen ja in diesem Podcast auch so ein bisschen rauskriegen, sozusagen, was bewegt Unternehmerinnen und Unternehmer. Und deswegen so ein bisschen die Frage, gibt es was du von der Politik konkret erwarten würdest, sozusagen? Würdest du einen Appell an die Bundesregierung richten, was dieses jetzt beginnende Jahr betrifft?
Auf jeden Fall. Also erstmal möchte ich sagen, dass ich glaube, Sie haben auch ein bisschen Respekt verdient für dieses Management multipler Krisen, so als eigene Managementfunktion. Weiß man ja, dass das, was mit guter Intention getan wird, nicht immer nur gut aufgenommen wird von allen Beteiligten und Betroffenen. Insofern ist mir nur wichtig, hier auch Wertschätzung zu zeigen, was noch lange nicht heißt, dass ich mit vielen hier übereinstimme, was politisch aktuell passiert. Trotzdem glaube ich, dass es auch wichtig ist, die Gemengelage zu sehen. Ganz, ganz wichtig jetzt für uns als Unternehmen, aber ich würde da jetzt auch mal generell für Familienunternehmen und auch innovative Technologieunternehmen sprechen im Mittelstand, dass ich mir hier natürlich schon mehr Fokus auf den Schutz gerade von wertvollen Technologien und wichtigen Familienunternehmen in Deutschland auch wünschen würde. Und wir sehen hier, wie große DAX-Konzerne durchgefüttert werden und Milliarden Supports bekommen, ohne wirklich aus meiner Sicht immer die Logik dahinter und Familienunternehmen da aus meiner Sicht wahnsinnig vernachlässigt werden. Und das, ich meine, jeden Tag, indem man die Zeitungen aufmacht, kann man dazu Kontext finden. Und das finde ich einfach wahnsinnig schade. Und ich glaube, dass es schwer ist, diesen Fokus aktuell zu realisieren in der Politik. Aber da könnte es auf jeden Fall mehr davon geben.
Familienunternehmen machen ja 90% der Unternehmen in Deutschland aus. Von daher ist, glaube ich, dein Appell ganz gut nachvollziehbar. Die Wirtschaft auch in Deutschland wird nicht an den Aktienmärkten gemanagt, sondern eben eigentlich durch den deutschen Mittelstand. Finde ich sehr treffend. Die letzte Frage, die wir auch den anderen Gästen stellen. Was gibt dir persönlich Hoffnung und Optimismus für 2024?
Ja, also da muss ich sagen, dass ich schon gerade in dem letzten Jahr, das ja auch sozusagen an uns jetzt als Unternehmen nicht vorübergegangen ist, an Herausforderungen wirklich den Fokus zu finden, auch einige Entscheidungen vielleicht revidieren zu müssen, auf Basis von den Rahmenbedingungen, die wir einfach sehen. Und da trotzdem aber auf wahnsinnig viel Unterstützung und Mitgefühl gestoßen bin in dem Moment, wo man wirklich transparent kommuniziert, auch Verletzlichkeit zeigt und hier auch klar ist mit vielleicht auch den eigenen Grenzen und wo man wirklich Unterstützung braucht. Und ich habe da wahnsinnig viel Loyalität, bin ich sozusagen begegnet. Und das stimmt mich hoffnungsvoll, weil ich schon finde, dass es in Rollen wie meiner, also ob man jetzt eine Geschäftsführerin ist, Teil der Nachfolge oder auch eine externe Führungsfunktion innehat in der Steuerung von Unternehmen, wirklich diese Offenheit mit, hey, was sind einfach die großen Themen, die wir gerade haben und die wir auch gemeinsam meistern müssen, immer eine wahnsinnig schwierige Balanceakt ist. Und dieses Learning aber trotzdem zu sagen, hey, Man geht da offen zu und lädt Leute ein, auch zu unterstützen, auch wahnsinnig viel Loyalität und Integrität zeigt. Und das für Familienunternehmen aus meiner Sicht ein wahnsinnig wichtiges Gut ist, am Ende das auch aufrechtzuerhalten. Und genau, deswegen stimmt mich das optimistisch, dass gerade Familienunternehmen aus meiner Sicht ein weiterhin wahnsinnig wichtiges Element der deutschen Wirtschaft sein werden und auch sein müssen und auch sozusagen die Resilienz haben, in sich auch genau sowas durchzustehen.
Vielen Dank, Marie, für den Check-in zum Beginn des neuen Jahres. Ist schön zu sehen, wie der Generationswechsel anscheinend bei euch ganz gut funktioniert hat, wie ihr als Firma auch durch die unterschiedlichsten Krisen navigiert habt. Und wir wünschen euch für dieses Jahr 2024 das Allerbeste und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
Vielen Dank.
Nils, das war ja schon ein spannendes erstes Gespräch. Bin schon gespannt auf unsere nächsten beiden Gäste. Aber was wird dir denn im Kopf bleiben, wenn du an 2023 denkst?
Also was mich total beschäftigt hat, ist, wir hatten ja eigentlich Anfang des Jahres 2023 so ein bisschen gedacht, okay, jetzt können wir alle so ein bisschen durchatmen, Pandemie ist vorbei. Gut, der Krieg lief natürlich, aber trotzdem hatte man ja das Gefühl, vielleicht wird es ein besseres Jahr, es wird irgendwie so. Und dann hat sich das dann doch in eine etwas andere Richtung entwickelt und man merkt auch so eine Erschöpfung bei vielen Unternehmern und Unternehmern. Das ist was ich so das Gefühl habe, wenn ich rausgehe, dass ich von vielen höre, wir hatten noch, also bei Corona hatten wir noch Elan, aber jetzt so langsam wird es schwierig, weil es kommen irgendwie so viele neue Sachen dazu. Und deswegen bin ich auch jetzt sehr gespannt, einfach was unsere Gäste hier dazu sagen. Also Marie Lange hat ja zum Glück auch schon so ein bisschen so einen optimistischen Aspekt mit reingebracht. Das ist ja einfach in ihrer Natur auch.
Ja, definitiv. Ich glaube auch gerade nach der Corona-Zeit, die natürlich für viele Unternehmen sehr anstrengend war, gab es ja eigentlich ein großes Wachstum, eigentlich ein unerwartetes Wachstum auch bei vielen Unternehmen. Und jetzt kommt die nächste Krise, nicht nur eine, sondern mehrere. Von daher, ich bin auch ganz gespannt, was unsere nächsten Gäste sagen. Und vielleicht hören wir mal rein.
Der Gast, mit dem wir jetzt sprechen, war bereits vor 3 Jahren hier in unserem Podcast. Das war ein ziemlich starker Aufschlag damals. Das war nämlich die allererste Folge überhaupt. Und zwar geht es um Frank Stürenberg, den CEO von Phoenix Contact, einem internationalen Technologieanbieter mit Sitz in Ostwestfalen. Ein absolutes Traditionsunternehmen. Und genau um diese Frage ging es auch. Was macht ein Traditionsunternehmen, um sich zukunftsfähig zu machen und auf kontinuierliches Wachstum zu setzen? Das war damals so im Zentrum des Gesprächs, nämlich auch in Phasen, in denen es wirklich gut läuft und es den Mitarbeitern eigentlich schwer zu vermitteln ist, warum man jetzt gerade groß was ändern muss. Aber auch das ist ja wichtig, dass man in Phasen, in denen ein Unternehmen gut funktioniert, trotzdem noch sozusagen in die Zukunft investiert. Herr Stürenberg hat damals in unserer virtuellen Vorstellung an der Espresso Bar ein fiktives Gespräch mit Elon Musk geführt und hat unter anderem auch darüber gesprochen, welche Rolle sein Unternehmen in der Elektromobilität spielen kann. Da wir dieses Mal nicht so viel Zeit haben wie letztes Mal, wollen wir gleich ins Gespräch einsteigen.
Lieber Herr Stürenberg, schön, dass Sie wieder bei uns zu Gast im Podcast sind, in dieser besonderen Folge.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Herr Stürenberg, Sie sind seit 1992 schon bei Phoenix Contact, seit 2015 auch Vorsitzender der Geschäftsführung des Familienunternehmens. Wenn Sie so auf die letzten Jahre, Jahrzehnte zurückblicken, wie schätzen Sie die aktuelle Wirtschaftslage ein, auch vielleicht im Vergleich zu den Jahrzehnten davor?
Also leider kann ich die ganz aktuell gerade nicht so positiv einschätzen wie noch vor 3 Jahren, als wir unseren ersten Podcast gemacht haben. Wir haben aktuell nach den 2 wachstumsstärksten Jahren, die das Unternehmen hatte, 2021 und 2022, wo wir über 1 Milliarde Euro nur Wachstum erzielt haben, in diesem Jahr doch eine deutliche Korrektur, beginnend bereits 2023. Im 3., 4. Quartal, wo die Auftragseingänge deutlich zurückgegangen sind, auch etwas deutlicher, als wir zunächst erwartet haben. Und das setzt sich jetzt in den ersten Wochen 2024 auch fort, sodass wir schon davon ausgehen, dass wir nach dem Jahr 2023 vielleicht auch in 2024 nur ein, wenn überhaupt, geringes Wachstum sehen werden. Mit Blick auf die letzten Jahrzehnte, die Sie angesprochen haben, würde ich sagen, ja, wir hatten immer Phasen, wo es Korrekturen gab. Ja, dass nach einer Wachstumsphase es wieder sich auf einem anderen Level wieder eingependelt hat. Der Unterschied zu den letzten 4 oder 5 Jahren die ich sehe, ist, dass die Ausschläge in kürzeren Zyklen kommen und insgesamt größer werden. Also wir hatten früher Phasen, wo wir ja 7, 8 Jahre ein leichtes Wachstum hatten, dann mal ein leichtes Minus und dann gab es wieder ein leichtes Wachstum. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir zum Einstieg in die Pandemie ein leichtes Minus hatten. Dann hatten wir 2 Jahre mit Wachstumsraten oberhalb von 20%. In 2023 geht es wieder runter um -5%. Und jetzt in 2024, ist es vielleicht ein leichtes Wachstum oder eine Seitwärtsbewegung. Und diese starken Ausschläge, die hat es in meiner Wahrnehmung in der Vergangenheit so nicht gegeben. Und das ist, glaube ich, der allgemeinen Situation sich gerade überlagernder Entwicklungen und Krisen geschuldet.
Genau, da würde ich gerne noch mal so ein bisschen nachfragen. Also Sie haben ja geschildert, dass es sich schon um eine besondere Situation handelt, die sich eigentlich nicht vergleichen lässt mit dem, was man vielleicht in vergangenen Jahrzehnten erlebt hat oder in vergangenen Jahren. Und es ist ja immer so ein bisschen so die Rede von dieser Polykrise, also dass wir es mit unterschiedlichen Krisen zu tun haben, die auch auf unternehmerisches Handeln einwirken, wie die noch immer sozusagen so etwas ausfadende Pandemie, die Kriege, ein Krieg in Europa, ein Krieg in Nahost, der auch unternehmerisches Handeln ja durchaus beeinflusst. Oder seine Wirkung darauf nimmt. Würden Sie sagen, dass Sie als Unternehmer oder als Manager so eine Situation schon einmal erlebt haben?
Ja, ich glaube, es ist ein Stück weit auch menschlich, dass man immer das, was man gerade erlebt, als besonders eindrücklich oder besonders schwierig empfindet. Ich denke, wenn man wirklich nochmal zurückdenkt an die, Sie erinnern sich vielleicht noch die Dotcom-Blase, um die Jahrtausendwende seinerzeit hatten wir ganz große Fragezeichen, was das angeht. Dotcom, neuer Markt, dann wurde der Euro eingeführt, alles zeitgleich. Es gab die berühmten Jahr 2000 Krisenerwartungen an die Technologie. Ich glaube, es ist nicht so wenig vergleichbar in der Vergangenheit. Es gab immer diese sich überlagernden Effekte in gewissen Abständen. Ich glaube, wir waren einfach in den vergangenen 10 Jahren nach der großen Finanzkrise ein bisschen verwöhnt, dass wir eine sehr eindimensionale, positive Entwicklung gesehen haben mit günstigen Rahmenbedingungen, niedrigen Zinsen, Nullzinsen, Währungen haben sich wieder stabilisiert und einem mehr oder weniger kontinuierlichen Wachstum. Und müssen jetzt wieder damit leben und arbeiten, dass sich Dinge auch in die andere Richtung entwickeln und das teilweise auch sich gegenseitig verstärkend. Und unser Unternehmen ist im letzten Jahr 100 Jahre alt geworden. Ich glaube, in den 100 Jahren gab es ganz bestimmt Phasen, die mindestens so polykrisenmäßig waren wie die, die wir gerade erleben. Und Unternehmen kommen darüber hinweg. Und das werden wir diesmal ganz genauso tun.
Wenn man sich den langen Zeithorizont anschaut, dann würde man wahrscheinlich auch sagen, dass Menschen oder die Gesellschaft auch immer unzufrieden waren, mal mit der Politik. Das hört man in der heutigen Zeit immer häufiger. Ich erinnere mich noch an die Jubiläumsfeier im letzten Jahr, wo ich auch eingeladen war. Da war ja der Ministerpräsident Wüst auch zu Gast. Was wäre Ihr Appell an die Politik oder Ihr Wunsch auch an die Politik, um Deutschland vielleicht dann aus diesen Krisen auch zu befreien oder sich resilienter auch aufzustellen?
Also ich spreche jetzt natürlich aus der Perspektive eines verantwortlichen Menschen in einem Unternehmen. Ja, privat habe ich da vielleicht auch noch Sichten drauf, aber wirklich aus der Unternehmensperspektive würde ich sagen, lasst uns Raum, um Dinge zu machen, einfach zu machen. Je kleinteiliger Regulierung wird, egal wie gut sie gemeint wird, ist sie aus meiner Sicht häufig eher eine Erschwernis oder eine Hinderung, als dass sie nun wirklich das tut, was sie soll, nämlich Dinge nach vorne bringen und beschleunigen. Und ich verstehe viele der Initiativen, die es gerade gibt, durchaus als positiv. Ich finde das erstmal positiv, dass auch in Deutschland und auch in Europa überhaupt wieder die Ambition besteht, Industriepolitik zu betreiben. Rahmenbedingungen proaktiv zu entwickeln, um auch im Wettbewerb zu anderen Marktregionen oder Weltregionen erfolgreich zu bleiben. Mhm. Das ist gut. Ich halte nur beispielsweise, was die Instrumente angeht, viel mehr davon, geübte marktwirtschaftliche Instrumente einzusetzen als kleinteilige Detailregulierung. Ich glaube zum Beispiel, es ist richtig, dass das, was jetzt aus der Notlage des Haushalts geboren wurde, dass man sagt, okay, wir konnten dieses Instrument nicht, können wir nicht mehr finanzieren und jenes nicht, also setzen wir den CO2-Preis hoch. Das finde ich richtig. Ich glaube, CO2-Bepreisung ist ein marktwirtschaftliches Instrument. Wir werden uns ganz schnell daran gewöhnen, so wie andere Kostenfaktoren, mhm, Arbeitskosten, andere Energiekosten, wie auch immer, ja in unsere Investitionsentscheidungen einbeziehen, werden wir in wenigen Jahren ganz natürlich einen CO2-Preis mit in unsere Investitionsentscheidungen einbeziehen. Das können Unternehmen, das üben wir, das machen wir jeden Tag, so treffen wir ja die Entscheidungen. Und dann ist so ein Instrument viel schneller in der Anwendung geübt, zielführender als jetzt eine Regulatorik, wo es heißt, okay, wir fördern dir eine Ladesäule für einen Mitarbeiterfahrzeugparkplatz unter Berücksichtigung der europäischen De Minimis-Regelungen und unter Antragstellung hier und da. Und dann müssen Sie erst warten, bis Sie den Zuschlag der Förderung bekommen haben. Dann dürfen Sie Investitionen auslösen und so weiter. Ein einfaches Instrument. Abschreibung. Jedes Unternehmen ist geübt darin, Investitionen in was auch immer, Technologie, Gebäude, Assets, ganz normal abzuschreiben. Wenn ich jetzt möchte, dass ich bestimmte Investitionen fördern möchte, ja, warum denn nicht? Stichwort Superabschreibung, stand sogar im Koalitionsvertrag. Warum pushe ich das da nicht nach vorne? Und dann ist es eine einfache Logik, dass ich sage, okay, wir könnten jetzt in ein ganz normales Gebäude investieren, unter den typischen Abschreibungsregeln und bababab. Oder ich investiere in eine, weiß ich nicht, Wasserstoffaufbereitungsanlage, die in eine bestimmte Investitionskategorie fällt und das kann ich in 3 Jahren abschreiben.
Also sehr.
Das ist eine Kalkulation, die machen wir im Unternehmen x-fach. Jedes Mal. Das ist so geübt, das geht so schnell, das können wir alle sehr gut bewerten. Und das ist immer mein Appell. Lasst uns machen in dem Raum, in dem wir als Unternehmen Erfahrung haben, in dem wir arbeiten können, statt uns jedes Mal nochmal mit einer neuen, auch gut gemeinten Förderbotschaft wieder auf neues Terrain zu führen.
Also eine sehr klare und konkrete Forderung an die Politik. Wir haben ja jetzt auch schon darüber gesprochen, über die etwas schwierige Ausgangslage zu Beginn dieses Jahres. Man kann auch jeden Tag in der Zeitung darüber lesen. Was ist es denn, was Ihnen persönlich die Hoffnung gibt, dass es besser wird sozusagen oder dass sich die Dinge in eine gute Richtung entwickeln? Was macht Sie optimistisch?
Ich würde sagen, letztlich 2 Dinge. Also zum einen scheint es mir so zu sein, dass, und das darf jetzt auf gar keinen Fall zynisch klingen, aber natürlich sind Unternehmen auch anpassungsfähig und adaptieren Situationen. Und wir haben in den letzten 2-3 Jahren natürlich uns an Situationen adaptiert. Wir haben uns daran adaptieren müssen, dass es Kriegssituationen auf der Welt gibt, die Lieferketten beeinflussen. Also reagiert man darauf und sagt, okay, wie können wir unsere Lieferketten resilienter machen? Auch die Pandemie hat ja einen sehr starken Einfluss auf Lieferketten gehabt, auf Standortproduktivitäten gehabt. Also haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie wir in unseren Unternehmen diese Balance zwischen Standorten, der Länge von Lieferketten und so weiter, wie wir die optimieren können. Das zeigt Wirkung. Ja, das heißt nicht, dass es dramatisch ist, die Kriegssituation. Das heißt nicht, dass man sagt, okay, am Ende des Tages ist jetzt egal, was auf der Welt passiert, wir kommen schon mit allem klar. Aber nach 2-3 Jahren dieser Situation, Inflation. Ja, ja klar, wir waren alle sehr geübt da drin, dass wir in der Nullzinsumgebung uns mit unseren Investitionsentscheidungen bewegt haben und auch unsere Kunden. So, jetzt gibt es wieder Zinssätze, es gibt Inflationstendenzen, es gibt plötzlich wieder so Dinge wie Preiserhöhungen. Ja, und das ist dann, es braucht eine gewisse Zeit lang, bis sich das eintaktet und dann ist das entsprechend geübt. Und ich glaube, dass da inzwischen schon wieder sehr viel Stabilität da ist. Gerade im letzten Jahr 2023 haben wir echt noch Dinge gehabt, die sich überlagert haben. Ja, die Lieferketten haben noch nicht wieder funktioniert. Die Bestände waren überall zu hoch. Das musste sich erstmal abbauen. Investitionsrechnungen mussten verändert werden, weil sie nicht mehr mit 1% Zinsen, sondern mit 4% Zinsen gerechnet werden mussten und so weiter. Das ist inzwischen alles passiert und das gibt aus meiner Sicht eine stabile Basis, dass es wieder ein bisschen besser geht. Der zweite, aus meiner Sicht wichtigere Punkt, knüpft ein Stück weit an das an, was wir vor 3 Jahren besprochen haben. Und das hat sich aus meiner Sicht echt verfestigt. Die Erkenntnis, dass die, auch wenn sie nicht wirklich jeden Tag so spürbar ist wie eine Inflation, die Erkenntnis, dass das, was die Klimakrise für die Menschheit bedeuten kann, dass das wirklich, wirklich eine der größten Herausforderungen ist, die vor uns liegt. Und die zunehmende Erkenntnis, dass Technologie tatsächlich ein echter Beitrag zur Lösung ist. Und nicht nur irgendwie ein Deckmäntelchen, um nochmal ein paar Jahre zu gewinnen, sondern dass man wirklich eine Transformation angestoßen hat in Richtung von Technologien, die uns ein gutes Stück helfen können, diese Klimakrise zu bewältigen. Und dieser Prozess, der ist unumkehrbar. Da bin ich inzwischen fest davon überzeugt. Mhm. Der ist auch nicht mehr politisch umkehrbar. Und dann gibt es Phasen, in denen Investitionen ausgesetzt werden, zurückgehalten werden. Bei uns im Unternehmen ja auch. Aber wenn so ein Prozess wirklich so unumkehrbar ist und als so bedeutend anerkannt ist, dann wird er sich wieder in Bewegung setzen. Und dann ist es auch nicht egal, ob jetzt die Autoförderung für Elektrofahrzeuge ausgesetzt ist, gestrichen wird. Dafür wird sie in anderen europäischen Ländern erhöht, in anderen Weltregionen erhöht. Die Dynamik wird ein bisschen schwanken. Das ist in jeder Transformation so, aber sie wird wieder an Fahrt gewinnen. Ich glaube wirklich, mit diesem Jahr 2024 beginnend wird das eine ganz starke Dynamik wieder geben. So, das macht mich auf der einen Seite natürlich geschäftlich zuversichtlich, weil wir als Unternehmen in diesen Bereichen tatsächlich auch geschäftlich verankert sind und da auch unseren Beitrag leisten können und wollen und davon auch geschäftlich profitieren werden. Aber ganz ehrlich, auch als, ich sage jetzt mal, Mensch, ja, ich bin ja auch froh, wenn es uns gelingt, diese klimabedingten Krisen, die auf die Menschheit zukommen werden, abzumildern oder weiter herauszuschieben und damit nicht noch weitere Grundlagen zu liefern, dass es ja Wanderungsbewegungen, Kriege oder was auch immer geben könnte.
Lieber Herr Schürenbeck, vielen Dank für die spannenden Einblicke hinter die Kulissen von Phoenix Contact, auch das kleine Update im Vergleich zu unserer Folge 1 aus unserem Podcast. Wir wünschen ein tolles Jahr 2024 und dass wir vor allen Dingen auch optimistisch bleiben. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Ja, Tobias, Frank Stürmberg hat ja irgendwie am Ende des Gesprächs so ein bisschen das geliefert, was ich mir so auch tatsächlich erhofft hatte. Also so ein bisschen so einen optimistischen Ausblick und so eine Grundfreude auf dieses Jahr. Was erwartest du dir denn von 2024?
Also ich bin ja tendenziell eher der Optimist als der Pessimist tatsächlich.
Also Meistertitel Borussia Dortmund.
Meistertitel Borussia Dortmund wünsche ich mir natürlich von Herzen. Allerdings habe ich gar keinen richtigen Wunsch, sondern ich habe eher eine Hoffnung. Und meine Hoffnung ist, dass der Standortvorteil, den Deutschland heute noch hat, nämlich die Stabilität in der Politik, dass unser Land aus der Mitte heraus regiert wird, dass der erhalten bleibt und dass wir weiterhin daran arbeiten, eine funktionierende Demokratie in Deutschland zu haben, denn wir hören immer wieder, dass Familienunternehmen angeblich auch den Weg ins Ausland suchen oder vermeintlich Deutschland den Rücken kehren würden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist, denn wenn man mal überlegt, in welche Länder man denn gehen sollte, dann fallen einem, glaube ich, so spontan gar nicht viele Länder ein, wo es deutlich besser ist als in Deutschland. Und was Deutschland, glaube ich, im Herzen von Europa noch unterscheidet, ist, dass wir eine wirkliche Demokratie noch sind. Und es sind viele wichtige Wahlen in diesem Jahr. Von daher hoffe ich, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist auf jeden Fall, was jeder Bürger und jeder Bürgerin machen kann. Und das ist dann mein Wunsch für 2024. Bevor wir jetzt in das letzte Gespräch von unserer Podcast-Folge eintauchen, möchte ich noch kurz was zu unserem Partner Asana sagen. Asana bedeutet Smarter Way to Work. Und Frank Stürnberg hat es in dem letzten Gespräch schon gesagt, wie Technologien wirkliche Probleme lösen können. Und das macht auch Asana. Als führende Work-Management-Plattform erlaubt es Asana, die Produktivität eines jeden Mitarbeiters zu steigern. Laut verschiedenen Studien lassen sich 2 Tage pro Woche an Zeitverschwendung einsparen. Und so ist Asana die einzige Work-Management-Plattform, welche Unternehmen in einem einzigen Tool die Möglichkeit bietet, Unternehmensziele mit strategischen Initiativen und Projekten zu verbinden, sowie diese mit spezifischen Aufgaben aller Mitarbeitenden zu verknüpfen. Somit landet Asana auch im Leaders-Quadranten bei Gartner für Work-Management-Lösungen. Asana wird von verschiedensten Unternehmen, nicht nur im Mittelstand, als modernes Tool für Mitarbeitende in Digitalisierungstransformationen vorgestellt. In Asana wird die tägliche Arbeit effizienter, mit mehr Klarheit und Verantwortung erledigt, mit dem Ergebnis, die Wirkung jedes einzelnen Mitarbeitenden zu maximieren. Nicht nur wir hier im Maschinenraum, sondern auch viele andere Mittelstandsunternehmen nutzen Asana täglich, um Unternehmensziele zu managen, Kapazitäten zu planen, Produkte zu launchen, ihre Jahres- oder Quartalsplanung durchzuführen und ihre Projektfertigung zu steuern. Also, warum nicht jetzt das Jahr mit Asana starten, um 2024 euer Team in die Lage zu versetzen, die Produktivität erheblich zu erhöhen. Testet Asana kostenfrei, einfach unter asana.com, also asana.com.
Ja, jetzt sprechen wir mit jemandem, die vor gar nicht so langer Zeit bei uns im Podcast gewesen ist. Das war Mitte des vergangenen Jahres und zwar mit Angelique Renkhoff-Mücke. Sie ist Vorstandsvorsitzende bei Varema. Das ist ein führender Anbieter rund um alles, was mit Sonnenschutzlösungen zu tun hat. Sie hat in unserem Gespräch, das wir damals mit ihr geführt haben, schon ziemlich klar Stellung bezogen, auch was Forderungen an die Politik angeht. Mehr Unterstützung von der Bundesregierung eingeklagt, aber auch von den Kommunen. Dazu gehören so die großen Forderungen. Den Unternehmen sollen weniger Steine in den Weg gelegt werden, Genehmigungen sollen schneller erteilt werden, Regeln vereinfacht werden. All das, was so unter dem großen Stichwort Bürokratie immer zusammengefasst wird. Und deswegen bin ich besonders gespannt, wie sie jetzt das zu Beginn dieses neuen Jahres sieht. Weil wir haben ja Probleme wie den Wohnungsmangel in Deutschland, der nicht gerade kleiner geworden ist, sondern tendenziell eher noch größer wird. Und das ist ein Geschäft, mit dem sie ja auch viel zu tun hat aufgrund ihres Unternehmens. Ich bin sehr gespannt, was sie sagt und auf ihre Bilanz und wie sie auf das kommende Jahr blickt.
Da bin ich auch sehr gespannt, Nils. Und liebe Angelique, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist in unserem Podcast Alles Neu.
Gerne.
Und nachdem du uns im letzten Gespräch ja schon wirklich gute Einblicke in die Politik gegeben hast und auch die Rolle, die ein Unternehmer, eine Unternehmerin annehmen kann, um seine Meinung zu sagen und Politik auch mitzugestalten, sind wir natürlich jetzt ganz gespannt, wie du zum Jahresbeginn auf das Jahr 2023 zurückschaust und wie du auch in das neue aktuelle Jahr schaust, mit hoffentlich auch etwas Optimismus. Deswegen die erste Frage auch an dich. Wie schätzt du die aktuelle Wirtschaftslage ein?
Ja, tatsächlich, wenn man sich die Wirtschaftslage anschaut und auch so ein bisschen zurückschaut auf das vergangene Jahr, dann hat man wenig Grund für Optimismus. Auf Deutschland geblickt kann man sagen, dass wir zunehmend an Fahrt verlieren, ins Stocken gekommen sind und leider andere Länder es besser machen. Das kann man ganz klar sagen. Die Dynamik in anderen Ländern ist deutlich stärker. Und jetzt kann man, so wie die Politik das teilweise auch tut, natürlich auf die Probleme um uns herum verweisen, auf den Krieg, auf das Thema Energiekosten etc. Aber man kann auch auf die Probleme schauen, die wir uns selber machen. Und das sind leider viel zu viele Probleme, die die Politik tatsächlich derzeit in diesem Land verursacht. Ich glaube, eins der größten Probleme ist das Thema Unsicherheit. Alles gerät ins Stocken, weil die Politik einfach keine klare Linie mehr hat, weil sie einen Schritt vor, zwei zurück geht, weil viele Dinge, die zugesagt werden, unmittelbar wieder zurückgenommen werden. Und all das sorgt für wahnsinnig viel Unsicherheit bei den Verbrauchern, bei den Unternehmen. Und in Summe sind es keine guten Aussichten, um nach vorne zu schauen. Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Herausforderungen, die uns beschäftigen, die auch nicht einfach sind, zweifellos. Aber im Moment beschäftigen wir uns aus meiner Sicht zu wenig mit den wirklichen Herausforderungen, sondern machen uns noch mehr Probleme, als sein müsste. Und das fühlt sich erstmal gar nicht gut an.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass sich die Regierung so ein bisschen so einen schlanken Fuß macht und darauf verweist, es gibt viele Probleme von außen oder Faktoren, die von außen einwirken und die es deswegen schwer machen, eine, wie auch immer, berechenbare Politik zu machen. Was wäre denn aus deiner Sicht sozusagen so ein konkreter Appell, was anders laufen oder was besser laufen müsste, um diese Unsicherheit, von der du gesprochen hast, zu überwinden?
Also ich würde mir wünschen, dass die Politik sich wieder mit den wirklichen Herausforderungen und Prioritäten beschäftigt. Denn derzeit geht es eben entweder um die Fortführung ihrer Koalition oder um Partikularinteressen, und die wirklichen Themen, das große Ganze, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, die steht einfach nicht mehr im Mittelpunkt. Und genau dafür ist diese Regierung mal angetreten. Und davon spürt man im Moment nichts mehr. Also ich würde mir einfach wünschen, dass sie wirklich Prioritäten setzen und dann einfach die Themen annehmen und man auch spürt, dass sie an diesen Themen arbeiten. Also da gibt es eine ganze Reihe von wichtigen Themen. Ich glaube, die Wirtschaft kann einen großen Teil dazu beitragen, aber nur, wenn die Wirtschaft auch vor allem im Moment wieder klare Rahmenbedingungen hat. Ich glaube, wir müssen alle zusammenstehen, und insofern würde ich mir auch so eine Art Hau-Ruck-Rede oder Ruck-Rede, wie das Roman Herzog mal vor 25 Jahren gemacht hat, wünschen, zu sagen, es gilt jetzt, wir müssen zusammenstehen, wir dürfen uns nicht gegenseitig immer mehr Steine in den Weg legen, sondern wir müssen geschlossen wirklich an unserem Land für unseren Wohlstand arbeiten und nach vorne schauen. Und das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wieder diese Geschlossenheit hinzubekommen, damit wir gestalten und nicht uns verwalten und zu Tode verwalten.
Das hast du auch in der 31. Folge von unserem Podcast ja auch schon gut ausgeführt, wie man gemeinsam auch mit der Wirtschaft und der Politik gestalten kann. Ich habe den Eindruck, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer nicht unbedingt den Kopf in den Sand stecken. Was gibt dir persönlich Hoffnung und was stimmt dich dann vielleicht doch noch optimistisch auch für dieses Jahr 2024?
Ja, bei all dem Jammern und Klagen und auch der Unzufriedenheit, die man spürt, muss man natürlich umgekehrt auch sagen, wir leben in einer Demokratie, wir leben im Wohlstand. Also im Großen und Ganzen geht es uns wirklich gut in Deutschland. Und wenn man sich umschaut und sagt, okay, wo will man denn hingehen, dann gibt es nicht so viele Optionen, wo man wirklich mit voller Überzeugung sagen kann, da ist es besser. Also insofern muss man auch immer wieder so ein bisschen relativieren und sagen, hey, grundsätzlich können wir zufrieden sein. Und der zweite Punkt ist auch ganz klar, wir haben gerade in den letzten Jahren viele, viele Krisen und Herausforderungen wirklich erfolgreich gemeistert. Und deswegen glaube ich, dass Deutschland in der Lage ist, auch mit solchen schwierigen Herausforderungen gut umzugehen. Und wir müssen wieder mehr auch darauf setzen, auf Eigenverantwortung, die Ärmel hochkrempeln und einfach mal tun, anpacken. Und wenn wir wieder in diesen Modus kommen, dass wir alle gemeinsam anpacken, dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir auch diese schwierige Situation überstehen können und dann wieder positiv nach vorne schauen können.
Wir packen auch an, oder, Tobi?
Ich würde sagen, es kann auf jeden Fall einen Beitrag leisten, es Familienunternehmen in diesem Jahr es leichter zu machen, auch durch den Austausch miteinander und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam die Zukunft auch gestalten über das Maschinenraumnetzwerk. Vielen lieben Dank, liebe Angelique, dass du dir Zeit genommen hast, um deinen persönlichen Rückblick 2023 und den Ausblick 2024 mit uns zu teilen.
Ganz vielen Dank.
Sehr gerne. Dankeschön.
Ja, ganz interessant, wie sich das so durchzieht, eigentlich durch alle Gespräche, dass alle immer sagen, lasst uns doch einfach machen. Lass uns los, nicht groß lamentieren, irgendwie klagen und so, sondern lass uns einfach machen. Das ist ganz, ganz spannend. Das hört man sehr häufig, finde ich.
Ja, auch hier im Maschinenraum bei den über 70 Familienunternehmen ist es, ja, das glaube ich, was ich seit 4 Jahren auch erlebe. Familienunternehmen sind sehr verantwortlich, gehen auch sehr verantwortlich, nicht nur mit ihrem eigenen Unternehmen, sondern auch mit der Region und auch mit der Gesellschaft um. Und ich glaube, wir haben das große Glück in Deutschland, dass wir viele Familienunternehmen haben. Und wenn wir denen auch mehr Zutrauen, auch mehr Wertschätzung und mehr Sichtbarkeit geben, dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, eine starke Resilienz, um, wie Angelique Renkhoff-Mücke es auch gerade gesagt hat, viele Krisen auch zu meistern.
Ja, zumindest ist das was, was uns ja wirklich auch gegenüber anderen Ländern auszeichnet und uns auch in der Vergangenheit immer mal wieder so aus dem Loch rausgeholt hat.
Definitiv. Deswegen fand ich auch die 3 Gespräche extrem spannend und auch sehr lehrreich. Diese Podcast-Folge wurde ein bisschen länger als die üblichen, aber ich glaube, wir haben sehr viele Inhalte. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere heutigen Gäste für die offenen Worte und auch natürlich an unseren Partner Asana für die Unterstützung bei dieser besonderen Folge.
Falls ihr, die Forderung haben wir eigentlich am Ende jeder Folge, falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir in Zukunft sprechen sollten, das waren jetzt ja nun heute 3 Gäste, die wir schon einmal hatten, aber wir suchen natürlich auch immer so ein bisschen nach neuen Inspirationen. Also wenn ihr mögliche Gäste habt oder Themen, die ihr für interessant haltet, schreibt uns gerne eine Mail an allesneu@maschinenraum.io oder kontaktiert uns einfach auf LinkedIn. Auch das ist ja allen zugänglich. Sollte euch der Podcast gefallen, was uns natürlich freuen würde, dann abonniert ihn gerne bei Spotify oder Apple und hinterlasst uns gerne eine freundliche Bewertung. Wir verabschieden uns mit dieser ersten Folge des neuen Jahres und freuen uns auf viele weitere spannende Folgen. Alles Gute und tschüss.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.